Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber auch weltweit, in allen anderen Ländern, von denen Sie uns zuschauen. Ich freue mich, dass Sie da sind, ich freue mich über die Aufmerksamkeit und ich leide manchmal wie ein Hund, wenn ich am Morgen aufstehen darf und muss, um hier die Nachrichten in hoffentlich interessanter Form kompakt Ihnen darzulegen. Aber ich versuche es jeden Tag aufs Neue und arbeite an mir, seien Sie versichert. Ich versuche mich immer noch mehr zu steigern, den Durchblick und auch die Kraft des Vortrags zu optimieren, ohne dem Gegenstand allerdings Gewalt anzutun. Meine Damen und Herren, Sie sind goldrichtig bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe am Freitag, dem 24. Januar 2025. Nicht verzagen, Weltwoche Daily Fragen. Am Mittwoch, dem 29. Januar, 17 Uhr, machen wir den nächsten Livestream. Sie können Fragen stellen, Sie können Kommentare abgeben, Sie können mich auseinandernehmen, Sie können mir die Leviten lesen. Bei uns ist alles erlaubt. Es gibt keine Zensur, keine Meinungskastrierung, sondern wir setzen auf die freie Rede und ich freue mich auf diesen Austausch. Wir haben ja schon ein paar Mal geübt und das durchgeführt mit großem Erfolg und auch sehr viel Anklang, intelligenten Bemerkungen, intelligenten Fragen. Und ich möchte Sie ermuntern, sich wieder zahlreich zu melden bei meinem Kollegen Roman Zeller, der dann eine Auswahl treffen muss, die interessantesten, die besten Fragesteller und Kommentatoren, die werden selbstverständlich in die Sendung genommen. Großer Weltwoche-Livestream am nächsten Mittwoch, dem 29. Januar, 17 Uhr auf www.weltwoche.ch/live, live übrigens mit V geschrieben. Ihre Fragen schicken Sie uns bitte direkt an fragen@weltwoche.ch, fragen@weltwoche.ch oder dann haben wir noch ein Formular auf unserer Website www.weltwoche.ch/sprechstunde. Ich wiederhole www.weltwoche.ch/sprechstunde/ und dann sind Sie voll dabei und wir nehmen Kontakt mit Ihnen auf. Das wird sehr interessant. Es läuft ja wahnsinnig viel und ich darf es gleich vorwegnehmen. Ich sehe es positiv. Ich gehöre nicht zu diesen freudlos da herumkrittelnden Meckerern und Besserwissern. Entschuldigen Sie diese abgegriffenen Bilder, diese Metaphern hier. Aber das ist der Eindruck, den ich bekomme, wenn ich da in den deutschen Zeitungen nachschlage. Da scheint man mittlerweile fast mehr Angst vor Donald Trump zu haben als vor Annalena Baerbock, Robert Habeck und Olaf Scholz. Ich sehe da einen Freiheitssturm, einen Freiheitsorkan aus dem Westen. Gestern am World Economic Forum, ich habe bereits in der Schweizer Ausgabe darüber gesprochen, ein Doppelschlag gewissermaßen am Vormittag. Javier Milei, der argentinische Präsident, mit einer vom Blatt abgelesenen Brandrede. Wobei Rede ist vielleicht das falsche Wort, es war eine Brandansprache, ein Brandvortrag gewissermaßen von diesem einstigen Wirtschaftsprofessor, der sich dem, wie er selber sagt, libertären Gedankengut verschrieben hat. Also die Freiheit ist für ihn ein ganz zentraler Wert, das Eigentum, die Marktwirtschaft als sozialer Interaktionsmechanismus, der Staat solle sich da zurückhalten. Und er erzählte, er prahlte auch ein bisschen damit, wie er gleichsam mit der Kettensäge den Staat, die Bürokratie zurückgefräst habe in Argentinien. Und unsere Gewährsleute sagen, dass Javier Milei da doch großes Geschick beweise, was allerdings nicht selbstverständlich sei, denn er wirke etwas verschlossen, etwas introvertiert, vielleicht fast etwas autistisch, sagen manche der Beobachter, auch der Wohlwollenden. Und wie er es schaffe, da die Mehrheiten zu finden, das auch politisch durchzubringen, das ist einigermaßen rätselhaft, aber zur Seite steht ihm nicht von seiner Seite, weicht ihm die Schwester. Sie war auch in Davos in der ersten Reihe dabei, wurde auch ausdrücklich begrüßt. Vielleicht ist sie seine Verbindungssonde in die Wirklichkeit. Vielleicht macht sie eben neben den Akzenten, die der Bruder hier setzt, neben den Hunderternägeln, die er da einschlägt, macht sie dann die praktische Umsetzung. Auf jeden Fall hat Milei nicht über die Reformarbeit in Argentinien so sehr gesprochen. Er hat das genutzt, um die Ideologie des Wokismus zu zerpflücken, zu zersägen. Und er hat gesagt, das sei das größte Krebsübel unserer Zeit. Diese politische Korrektheit, kann man auch sagen, dieser Moralismus, über den wir hier auch schon oft gesprochen haben, die größte Seuche der Gegenwart. Er hat das in ganz drastischen Worten da geschildert. Man müsse das ausrotten, man müsse das wegbringen. Und ich habe einigermaßen gestaunt, denn das WEF-Publikum hätte sich hier durchaus kritisiert fühlen dürfen, aber die haben ganz betäubt von diesen Hammerschlägen dann doch applaudiert. Aber bei allem, was man jetzt daran wieder auszusetzen hat, ich sehe auch in der Frankfurter Allgemeine, da wird da wieder gemäkelt und gemeckert. Für mich sind das befreiende Reden, das sind befreiende Impulse, denn auch über Europa und vor allem über Deutschland liegt diese Bleiplatte des Wokismus, dieses falsche Denken, letztlich Ausfluss des Übermutes. Das ist vielleicht der einzige Punkt, wo ich eine andere Auffassung habe als Javier Milei. Er hat gesagt, der Westen ist von seinen erfolgreichen Werten der Freiheit, des Rechtsstaates, der Rechtsgleichheit abgewichen und da habe sich gewissermaßen eine politische Elite, eine politische Kaste ausgebreitet, die eben von diesem woken Gedankengut beseelt sei. Das stimmt natürlich alles, diese Kaste, diese Abgehobenheit, das beobachten Sie auch in Deutschland. Das ist ja die fürchterliche Last, die man abzuschütteln hofft, jetzt auch vielleicht bei den nächsten Wahlen. Aber ich glaube, es ist noch ein bisschen gefährlicher, denn dieser Wokismus, dieser Moralismus, der gehört eben zum Westen. Das ist eben ganz tief drin, dieser Idealismus, dieses Sendungsbewusstsein, das hat auch etwas Frömmlerisches, das steckt irgendwo in der westlichen Zivilisation, vielleicht auch im Menschen selber drin und darum ist das eben auch so anstrengend, das wegzubringen. Es hilft natürlich, wenn Sie eine Rezession haben, wenn der Staat pleite ist, dann kann man sich diesen ganzen Wahnsinn da mit Gender-Toiletten und Männer, die sich als Frauen verkleiden, damit sie im Boxen gewinnen können, dann kann man sich das Ganze nicht mehr leisten. Und dagegen hat Javier Milei gesprochen und ich glaube und ich hoffe, dass diese Freiheitsschübe, diese Donnerschläge da eines Freiheitslogistikers, dass die eben auch diese verkrustete, korallenriffartige Struktur, dieses labyrinthische Bevormundungsspiegelkabinett der Europäischen Union irgendwie aufknackt und dort etwas Frischluft hineinbringt, das wird sicher passieren. Und für Deutschland ist das wichtig, weil in Deutschland ist die Fallhöhe zwischen dem, was die Leute denken und zwischen dem, was die Leute denken und dem, was sie dann sagen dürfen oder was man in der Öffentlichkeit noch äußern darf, ohne dann gleich heruntergestampft zu werden. Das ist besonders groß und es ist gefährlich groß geworden. Also in Deutschland haben sie es nötig, hier wieder wirklich auch eine Streitkultur, eine Auseinandersetzungskultur zu etablieren, eben nicht diese Brandmauern und dieser ganze Müll, der da einfach jetzt aufgetürmt wurde und auch ein Ausfluss ist dieses falschen Denkens, dieses Wokismus. Milei also mit einer Brandrede, mit einem Brandvortrag und dann am späteren Nachmittag Donald Trump ebenfalls sehr druckvoll, sehr kraftvoll in einer Videoeinschaltung aus Amerika, vermutlich aus Washington. Und er hat dort noch einmal sein Programm vorgetragen, der Beginn eines goldenen Zeitalters, auch er mit der Fräsmaschine, mit der Kettensäge gegen die Bürokratie. Er hat eine Revolution des Common Sense, des gesunden Menschenverstandes versprochen, hat gesagt, wir werden auch diese Woke-Ideologie, diesen Genderismus, diese Klimareligion, das werden wir zurückbringen. Ich erwarte, dass man mehr Geld ausgibt für die Rüstung, 5%, nicht einfach nur 2%, an das man sich sowieso nicht gehalten hat. Und erstmals jetzt seit Amtsantritt hat er ausführlich über den Ukraine-Krieg gesprochen. Und was er gesagt hat, fand ich bemerkenswert. Er hat das betont und er ist immer wieder darauf zurückgekommen. Ich habe davon gesprochen, auch im Diskussionsbeitrag mit Fjodor Lukjanov, dass das Thema Ukraine und Russland gefehlt habe in seiner Antrittsrede damals im Kapitol vor ein paar Tagen. Und jetzt also widmet er sich diesem Gegenstand ausführlich. Und er sagte, dieser Krieg muss beendet werden. Er werde da Druck machen auf Russland, aber er werde auch das Gespräch suchen, also Zuckerbrot und Peitsche. Und er betonte, es gehe ihm nicht um Energie und Wirtschaft und Business und solche Dinge. Es gehe einfach darum, das fürchterliche Sterben schöner, junger Menschen auf diesen Killing Fields der Ukraine, auf diesen flachen Feldern zu beenden. Er wurde da sehr anschaulich, sehr bildhaft, auch in seiner Sprache. Er sagte, ich habe die Bilder gesehen, da sterben viel mehr Leute, als man uns erzählt. Und das ist alles flach. Und dort kann nur der menschliche Körper eine Kugel stoppen, auch eine Drohnenkugel. Und das sei fürchterlich, das müsse aufhören. Und er werde viel Energie darauf verwenden, das zu einem Ende zu bringen. Das dürfe man einfach nicht länger zulassen. Und dann hat er etwas sehr Bemerkenswertes gesagt. Er hat gesagt, das ist der nutzloseste, sinnloseste, überflüssigste Krieg. Es hätte ihn nie geben dürfen. Und wäre ich noch Präsident gewesen, hätte es diesen Krieg auch nicht gegeben. Er habe gesehen, Trump, dass die Ukraine für Putin etwas ganz Wichtiges sei, die Apple of an Eye, das sozusagen der Augapfel gewissermaßen in der Wahrnehmung des russischen Präsidenten. Und dann fügte er an, doch nach seinem Abgang seien sehr viele dumme Dinge gesagt und getan worden. Und ich habe das auch als unverblümte Kritik an der westlichen Position gelesen, allerdings diplomatisch vorgetragen. Man kann das ja auch als Kritik an Putin verstehen, aber eben auch an der eigenen Seite. Er hat das offen gelassen. Und das ist vielleicht eine Grundlage, eine zarte Knospe der Einsicht gewissermaßen. Denn das ist ja nach meinem Dafürhalten das ganz große Problem. Wenn Sie einen Krieg beenden wollen, stabil beenden wollen, dann müssen Sie die Kriegsursache beseitigen und Sie müssen auch ehrlich über diese Kriegsursachen sprechen. Und das hat man nicht getan. Im Gegenteil, man hat alle fertig gemacht, die ehrlich darüber geredet haben. Und wenn man ehrlich ist, muss man sagen, der Grund für diesen Krieg ist die faktische NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, ist das systematische Ignorieren aus meiner Sicht legitimer russischer Sicherheitsinteressen. Und ich unterstreiche das, das Ignorieren dieser Interessen legitimiert in keiner Art und Weise die Fürchterlichkeit dieses Überfalls, dieses Angriffs, dieser militärischen Intervention, die da stattgefunden hat, die allerdings keine Full-Scale-Invasion ist, wie das da die Eurokraten und NATO-Fans und NATO-Falken am WEF behauptet haben. Aber hier ist eine Untat provoziert, auch mit heraufbeschworen worden durch eine falsche Politik des Westens. Und wenn man eine stabile Situation wieder will, dann muss man das ehrlich zugeben und man muss eben auch die russischen Interessen berücksichtigen und darf die Russen nicht einfach nur verteufeln, wie es am WEF leider allzu oft immer noch passiert. Das ist der ganz wichtige Punkt. Und der dritte Ansatz, der mir gefallen hat bei Trump in seiner Rede, er hat immer wieder gesagt, ich habe mit Xi Jinping, dem chinesischen Staatsoberhaupt, persönlich ganz gute Beziehungen. Das ist zwar überschattet worden durch Covid, weil dieses Virus da aus Wuhan gekommen ist. Das können vermutlich viele nachvollziehen. So hat er gesprochen, sehr Common Sense-mäßig, sehr bodenständig. Und auch mit Putin habe er eine sehr gute Beziehung. Er liebe das russische Volk. Und er habe auch mit Putin ganz ernsthafte und gute Gespräche geführt über die nukleare Abrüstung und man müsse das wieder weiterführen. Und ich empfand das als außerordentlich wohltuend, dass hier endlich wieder einmal ein amerikanischer Präsident die Führungsverantwortung übernimmt und sagt, so, jetzt brauche ich meine Macht. Und nicht um da, wie im Sanatorium Biden, aus dem Weißen Haus, aus dem Homeoffice manchmal auch, irgendwelche verbalen Tiraden abzufeuern und Stereotype, sterile Durchhalteparolen und einfach diese gleiche Politik weiterziehen, da der sinnlosen, dauerhaften, extremen Einseitigkeit, die ja auch gescheitert ist mit ihren Sanktionen und dem militärischen, das hat ja einfach nur immer mehr Leute in den Tod gerissen. Nein, Amerika kehrt zurück zu einer Macht, auch einer Großmacht, einer Supermacht der Diplomatie. Man redet miteinander. Trump hat das in aller Selbstverständlichkeit hier wieder in Aussicht gestellt und das müsste gewürdigt werden, aber das wird überhaupt nicht gewürdigt heute in den deutschen Zeitungen. Ganz im Gegenteil, man ist da eben am Herumkritteln, man sucht das Haar in der Suppe, aber ich habe da jetzt kein Haar in der Suppe zu finden, sondern ich muss hier herauskristallisieren, dass das etwas ganz anderes ist, eine ganz neue Art der der Ansage, nach diesen bleiernen Jahren, auch nach diesen gelähmten Jahren, nach diesen Dornröschenjahren, könnte man fast sagen, der amerikanischen Politik in den letzten 4 Jahren, die ja irgendwo auch das Symptom ist der Verwahrlosung der politischen Eliten in den Vereinigten Staaten von Amerika. Da hat man einfach einen Sprung in der Schallplatte gehabt und die gleichen immer hohlertönenden Phrasen da abgegeben. Jetzt wieder ein Pragmatiker, ein Dealmaker im Weißen Haus, meine Damen und Herren, wenn Sie mich fragen, das sind positive Schubwirkungen und ich sage Ihnen, das wird sich auch für Deutschland positiv auswirken. Das wird natürlich auch in der Politik diese Brandmauern zum Einstürzen bringen. Es wird die ganze Szene mit Frischluft anreichern. Das wird die Gesprächs-, die Streitkultur, die Diskussion wieder in Gang bringen. Es wird die Leute auch ermutigen, ihre Meinung zu sagen. Es ist auch wichtig, dass Trump gesagt hat, wir kämpfen, wir bringen die freie Rede zurück. Also das war ein ganz bemerkenswerter Tag am World Economic Forum gestern. Und es spricht für dieses Jahr, vor allem auch von vielen Zuschauern unserer Sendung, zu Recht auch kritisierte WEF, dass eben solche Stimmen da auch vorkommen. Das zeigt, dass eben auch diese Plattform, die wichtig ist meines Erachtens, weil man eben redet miteinander, das ist besser, als wenn man aufeinander schießt, das wird jetzt eben auch da aufgerüttelt und durchgemischt. Was sind Schlagzeilen, was sind Nachrichten, die jetzt beschäftigen heute Morgen? Die Frankfurter Allgemeine kocht wahnsinnig klein, auf ganz kleiner Flamme, diesen Fall Aschaffenburg, diese Bluttat, die ein weiteres Schreckbild zeichnet, dieser komplett kaputten Asylpolitik und Migrationspolitik, auch dieses Staatsversagens, das sich ja auch darin äußert, dass eben nicht abgeschoben wird, dass Verdächtige, Auffällige, dass die einfach nicht in Gewahrsam genommen werden. Und wo sind wir denn? Wenn in einem Park, wie in einer Hochrisikozone, wie wenn sie irgendwo in der Ukraine auf einem Schlachtfeld unterwegs sind, musst du damit rechnen, dass du abgestochen wirst. Ich habe gestern gesagt, es vergehe kaum ein Tag, an dem in Deutschland jemand abgestochen werde. Dann hat man mir Statistiken geschickt aus ihrem Kreis, dass es ja mehrere solche Messerattacken gibt, zum Teil pro Tag. Also das ist eine ganz fürchterliche Sache und ich betone, ich unterstreiche das, die etablierten Parteien haben hier einfach keine Glaubwürdigkeit für sehr viele Deutsche. Das kann ich nachvollziehen, die glauben das einfach nicht. Wenn jetzt ein Friedrich Merz sich hinstellt und sagt, jetzt gibt es keine Einreisen mehr, jetzt passiert gar nichts mehr, der schminkt sich einfach die Positionen der AfD an, gegen die er dann eine Brandmauer errichtet. Man merkt die Absicht und man ist verstimmt. Und in Zeiten, wo es dann wirklich ums Glaubwürdige, ums Ernsthafte, ums Substanzielle geht, dann ziehen die Leute, das kann ich Ihnen sagen, das Original der schlechten Kopie immer vor. Ganz smart vor diesem Hintergrund, man muss das auch betonen, die AfD Co-Chefin, die Kanzlerkandidatin und Weltwoche-Kolumnistin, wir mit Trumpscher Grandezza ausgesprochen. Wir waren die Ersten, die ihr eine Kolumne gegeben haben. Wir waren sogar noch vor Trump. Sie hat einen sehr klugen Vorstoß gemacht. Sie hat gesagt, sie hat das Angebot gemacht, Friedrich Merz, lassen Sie uns in der nächsten Woche ein Eilpaket zum Thema Asylmissstände schnüren. Und wir sind jetzt sehr gespannt, ob Friedrich Merz auf dieses Angebot einsteigt. Das ist für ihn natürlich jetzt auch irgendwo eine Lackmusprobe, ob er die Brandmauer über Deutschland stellt. Da hat sie ihn in eine ganz interessante Zwickmühle hinein manövriert, in die er sich ja selber gar nie hätte hinein manövrieren müssen, beziehungsweise Frau Weidel hält ihm jetzt hier den Spiegel vor seiner eigenen Unmöglichkeit der politischen Positionierung, aber da muss man wenig Mitleid haben, da ist der Friedrich Merz wirklich selber schuld, dass er sich daran nun orientiert hat. Zieht Musk nun doch nicht ins Weiße Haus, das ist so die freudlose Ebene der deutschen Berichterstattung, jetzt geht er ins Weiße aus oder nicht, haben die beiden Krach, dieses kleinkarierte Zeug, das ist da für die Journalisten ganz wichtig. Er zieht vermutlich nicht ein ins Weiße Haus und das ist eben auch richtig, weil er ein Berater ist und wenn er ins Weiße Haus einzieht, dann ist er faktisch Mitglied der Regierung und dann ist er auch nicht befreit, die Verwaltung zurechtzustutzen. So will Trump den Ukraine-Krieg beenden, übrigens auch durch die Senkung des Ölpreises, das war eine kreative Idee, die er da vorgetragen hat. Milleys ideologisch motivierte Ignoranz, so berichtet das führende deutsche Intelligenzblatt, die Frankfurter Allgemeine, die Diskussion über den argentinischen Präsidenten so ziemlich das Gegenteil von dem, was ich soeben gesagt habe. Merz ist auf dem richtigen Weg. Jubeln jetzt die FAZler, als die AfD die gleichen Vorschläge gemacht hat, hat man sie in Grund und Boden gestampft. Also die Medien haben einfach keine Distanz zu den Parteien. Das sind einfach Partei-Echokammern, Verlautbarungsorgane, denen geht es nicht um die Sache, denen geht es um die Parteien. Und das ist eine Schwäche und das wird diesen Zeitungen und diesen Medien auch schaden. Und was passiert in Brandenburg? Dort untersuchen sie jetzt also offiziell, angefeuert da von einigen linksextremen Aktivisten in Deutschland, darunter auch ein Schweizer, untersuchen sie die Heil-Tesla-Geschichte, also ob Elon Musk ein Nazi sei mit seinem römischen Symbol. Übrigens, wenn Sie den Film anschauen, For Those About to Die, in dem Roland Emmerich in sehr vielen Folgen Streaming auf Prime Video, auf Amazon Prime Regie führte, dann macht der Kaiser Titus und übrigens auch der von Anthony Hopkins verkörperte Kaiser Vespasian, immer wenn sie öffentlich auftreten, machen sie die genau gleiche Geste wie Elon Musk. Sie schlagen sich an die Brust und strecken dann den Arm aus. Vielleicht hat er auch diese Streaming-Serie gesehen, ist inspiriert vom Römischen Reich. Aber eben die deutsche Polizei hat nichts Gescheiteres zu tun, als jetzt da den Elon Musk zu untersuchen. Wobei, wenn Sie die Wortmeldungen hier studieren, dann wirkt das fast etwas verquält. Die haben vermutlich den Auftrag bekommen. Und interessant, aus Ihrem Kreis habe ich den Hinweis bekommen, dass tatsächlich die Intensität auch der Polizeistreifen auf den Straßen zum Teil zurückgefahren wurde, was natürlich auch einer Verwahrlosung des öffentlichen Raums Vorschub leistet, vor allem dann, wenn sie sehr viele Kriminelle im Land haben, wenn eine Invasion der Kriminellen über die illegale Einwanderung da stattfindet und die kriminelle Vorgeschichte des Täters von Aschaffenburg ist, zum Beispiel in der Welt an der Spitze der Nachrichten. Dann ist René Benko verhaftet worden, der Pleite der Österreicher mit der größten Firmenpleite, glaube ich, in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte. Der ist nun verhaftet worden, was viele der von ihm Geschädigten freuen wird. Jörg Haider wäre 75 Jahre alt geworden. Jörg Haider, so etwas wie ein Trump vor Trump, ein politisches Genie auch, das darf man, glaube ich, sagen, auf der europäischen Szene, ein hochinteressanter Politiker. Ich habe ihn leider nie interviewt und nie kennengelernt. Wir haben nur einmal kurz telefoniert. Ich wollte ihn zu einem Artikel überreden für die Welt, aber er hat mir leider abgesagt. Schade, Jörg Haider ist sicherlich eine Persönlichkeit, die man studieren muss. Bei aller Kontroversialität, bei aller Umstrittenheit, die sie natürlich hat, nur wer nichts sagt, kommt überall gut an. Und Ex-Kanzler Karl Nehammer hat einen neuen Job. Er wird jetzt als Berater tätig sein für strategische Fragen. Da wird man ihn dann allerdings nicht so sehr ausfragen, wie man eine Regierungsbildung strategisch hinkriegt. Er wird dann vielleicht über andere strategische Fragen diskutieren. Die Zeitungen noch weiter, Bild-Zeitung macht gross auf mit diesem Kita-Angriff. Die Financial Times, ein interessantes Blatt, aber sehr, sehr Trump-kritisch. Die bringen da die Risiken, auch interessant, dass man sich mit dem auseinandersetzt. Sehr gut gefällt mir immer auch das Wall Street Journal, das sehr nüchtern differenziert, sicherlich konservativ, nicht abgeneigt natürlich der Trumpschen Philosophie, aber sie sind da nicht einfach blind am Mitjubeln, am Mitmarschieren, sondern sie setzen da auch Fragezeichen, sehr anregend und bereichernd. Und letztlich sind die angelsächsischen Medienorgane, ich muss Ihnen das sagen, die sind einfach den deutschen Zeitungen überlegen, die sind faktennäher, sie sind weniger moralisierend, weniger überheblich. Und das ist gerade in der heutigen Zeit etwas sehr, sehr Erfrischendes. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dran, wir haben viele Sendungen, die auf uns zukommen. Ich werde natürlich mit unserem Finanzspezialisten und Investor, dem Leonhard Fischer, dem Lenny Fischer, wieder unsere wöchentliche Schlagzeilenschau machen, die Schlagzeilen der Weltwirtschaft. Das wird interessant sein, wie sieht er das als sehr erfahrener Wirtschaftsmann und viele weitere Beiträge auch. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ganz herzlichen Dank und in dieser Woche haben wir ja die 340.000 YouTube-Abonnentengrenze geknackt. Bereits im Januar, meine Damen und Herren, das ist ja unglaublich. Und wir werden intensiv daran arbeiten, Sie auch in Zukunft zu begeistern, Ihre Aufmerksamkeit zu verdienen durch gute, intensive Arbeit und frühes Aufstehen am Morgen. Bis bald, eine schöne Zeit. Ich freue mich aufs Wiedersehen.